knistert und knastert. Oh, ist ein bisschen kompliziert jetzt. Jetzt habe ich nämlich Hörgeräte im Ohr, einen Kopfhörerbügel und noch eine Maske an der Backe. Also das ist kompliziert. So, jetzt bin ich befreit von allem Unbill. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, die ihr hier im Saal seid und allen an den Fernsehern und Bildschirmen dieser Welt. Ich darf mal wieder predigen und ich bin begeistert, mache das ja immer wahnsinnig gerne. Ich gehe schon seit Monaten mit einem ganz tollen Thema schwanger. Da können wir mal die erste Folie sehen, wenn die Technik mitmacht. In der Zwischenzeit möchte ich euch mal zwei liebe Leute vorstellen, die drei sogar, ja, stimmt, Petra, drei, die vor längerer Zeit bei uns in der Gemeinde waren, nämlich Sophie und Sebastian. Und die Kleine heißt Evina. Emina. Okay. Also, da hinten ist der Sebastian mit seiner Tochter und deine liebe Frau. Ja, da ist sie, die beiden. Ich möchte sie euch herzlich anbefehlen. Wenn sie wieder bei uns sind, für ein Jahr wird Sebastian seine Ausbildung fortsetzen, dann möchte ich euch einladen, sie herzlich willkommen zu heißen in unserer Mitte und sie freundlich und fröhlich aufnehmen. Die drei sind es einfach wert. Ganz liebe Menschen, die sich in unserer Mitte wohlgefühlt haben und deswegen auch gerne wiederkommen. Ja, und ich wünsche euch ein wunderbares Jahr, dass alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt und dass ihr in unserer Mitte einfach euch auch wieder wohlfühlen könnt. Ja, das Thema heute. Die Folie will nicht, die war schon da. Mit diesem Thema gehe ich schon seit Monaten schwanger. Gemeinde, warum gehe ich da noch hin? Gemeinde, warum gehe ich da noch hin? Noch, das habe ich rot gedruckt, ihr werdet es gleich vielleicht sehen. Und dieses Thema, mit dem gehe ich, wie gesagt, schon seit Monaten schwanger. Aber das hat natürlich jetzt in Zeiten von Corona und wo wir Gottesdienste oft nur noch online halten können, eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Viele haben entdeckt, dass es im Internet unglaublich tolle Prediger gibt. Die sind ja so viel besser wie der Harm oder alle anderen, die hier auf dieser Bühne stehen dürfen und predigen. Und der Lobpreis mag auch irgendwie super prickelnd sein, mit Videos hinterlegt und also richtig spannend und so weiter. Aber ich habe dann so gedacht, ja, das ist schön, aber Leo Bigger, der wird nicht zu deiner Beerdigung kommen. Oder dieser tolle Prediger da aus dem Internet, den du sonst noch so kennengelernt haben magst, der wird nicht kommen, wenn du im Krankenhaus liegst und du bittest darum, dass jemand vorbeikommt zum Krankengebet. Das ist eine Realität. Deswegen ist mir dann das Thema Gemeinde, und zwar Ortsgemeinde, so unglaublich wichtig geworden. Was erwartet euch heute Morgen? Also ich kann euch schon mal sagen, keine hochtheologische Predigt, sondern ich hoffe ein flammendes Plädoyer für Gemeinde und zwar für Ortsgemeinde, Gemeinde hier in Heidelberg, hier vor Ort. Und das ist eben keine theologische Predigt, sondern das ist gespeist aus 40 Jahren Erfahrung mit Jesus, mit Gemeinde. Davon werdet ihr heute Morgen einiges zu hören bekommen. Erfahrung mit diesem verrückten Haufen, der sich Gemeinde nennt. Und ich kann euch wirklich einiges erzählen, ihr werdet es mitkriegen. Es war eine Achterbahn, eine sehr aufregende Fahrt, nicht immer schön, aber oft auch, wie ich, wahnsinnig berührend. Wenn ich also jetzt im Folgenden von Gemeinde rede, rede ich immer von Ortsgemeinde, nicht von der Universalgemeinde, der Gemeinde Gottes weltweit. Ich rede von der Ortsgemeinde, die sich ganz konkret hier in Heidelberg trifft. Ich werde euch auch nicht auseinander dividieren, wie das ist mit Ekklesia, mit der Versammlung, mit, was heißt denn das jetzt, die Christen in Heidelberg, ist das die Gemeinde vor Ort oder ist es die Gemeinde FEG und die Baptisten und die Pfingstler? All diese Dinge lasse ich einfach mal außen vor. Mir geht es jetzt einfach darum, um die Ortsgemeinde. Wenn ich von Ortsgemeinde rede, ist natürlich das Ganze sehr stark geprägt von meiner Geschichte. Ich habe euch ja schon mal erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin, dass ich gewissermaßen ein Neuheide war. Und als ich dann zum Glauben kam, war für mich das alles ganz neu. Ich habe meine Bibel ganz anders gelesen, wie viele Kinder frommer Eltern. Und das ist auch heute noch so. Ich lese Texte und nehme die irgendwie anders wahr, weil ich eben nicht so christlich vorgeprägt bin, vielleicht auch nicht verprägt. Manchmal hat man so Gedanken im Kopf, da kommt ein Stichwort und dann rattert gleich irgendeine Geschichte aus der Kinderstunde mit. Man ist manchmal gar nicht mehr in der Lage zuzuhören. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass mein Vater sich vom Glauben abgewandt hat, weil er als 16-, 17-Jähriger den Krieg live miterlebt hat und war in Kriegsgefangenschaft viele Jahre. Und er hatte sich vom Glauben abgewendet. Meine Mutter ist aus der katholischen Kirche rausgeflogen, weil sie diesen evangelischen Mann geheiratet hat. Das war nicht gern gesehen damals. Und so fand also kirchliches Leben bei uns nicht statt. Ich bin eigentlich nie zur Kirche gegangen. Erst zur Zeit der Konfirmation. Da auf einmal bin ich auf die Idee gekommen, da sollte ich hingehen, weil danach gibt es gute Geschenke. Ja, da war ich dann also wie viele andere auch. Es hat aber nicht allzu viel gebracht, außer eine kleine Ahnung, dass da noch mehr ist. Eine kleine Ahnung. Das hat mich dann aber nicht weiter interessiert, bis in das späte Teenagerleben hinein. Und dann, Folien sehen wir leider immer noch nicht, als ich dann Teenager war, bin ich in einer christlichen Teestube gelandet. Und da waren junge Christen, die haben voller Begeisterung von Jesus erzählt. Für mich war das ja sowas von neu. Also Jesus, wer ist denn das? Dann haben die mir erzählt, dass Jesus lebt. Und ich war ganz begeistert, dachte, diesen Jesus, den will ich auch kennenlernen. Bei der nächsten Abendstunde haben sie mir dann erzählt, dass er gestorben ist. Und ich dachte, Mensch, toll, ne? Gerade kennengelernt, schon wieder gestorben. Aber dann beim dritten Abend haben sie mir erklärt, dass er auferstanden ist. Also ihr seht an der Geschichte, wie ich das erlebt habe, eben vollkommen ungeprägt und unvoreingenommen. Naiv, kann man sagen, ja. Ich war ja auch im Grunde genommen der Schrecken meines Deutschlehrers, ein ehemaliger Jesuit, der dann also irgendwann mal fragte, kann mir irgendjemand sagen, den Namen von einem Apostel? Und dann habe ich mich gemeldet und er war schon ganz begeistert, dass echt tatsächlich sich einer meldet. Und dann frage ich doch allen Ernstes, wer oder was sind Apostel? Und da ist der arme Kerl schier zusammengebrochen. Er hat im ersten Augenblick gedacht, ich veräpple ihn. Aber in Wirklichkeit war es so, ich wusste wirklich nichts. Und das hat ihn ziemlich schockiert. Ja, aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich fand es gar nicht so schlecht, weil dadurch hatte ich nicht so viele negative Vorprägungen im Kopf. Und so bin ich in dieser christlichen Teestube dann zum Glauben gekommen, habe diesen Jesus kennengelernt, übrigens als Heiland, war damals also ein ziemlicher Inbegriff, heute ist das fast schon antik, ja, weil da waren Menschen, die sind wirklich heil geworden, drogenabhängige Leute, die waren so unfassbar fertig, die waren so kurz vor dem Tod und die haben durch ihre Hinwendung zu Jesus das Leben sich gerettet. Ja, wir haben wirklich Leute erlebt, die dem Tod in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen sind. Wir waren ein ziemlich wilder Haufen. Wir waren sozusagen die Hippies unter Gottes Kindern in der damaligen Zeit. Wir haben uns ja auch Jesus People genannt. Interessant, nicht später, viel, viel später gab es dann Jesus Freaks. Wir waren damals die Jesus People. Flower Power war angesagt, mit Blumen im Haar rumlaufen und so, ja. Alternativ, auf jeden Fall alles anders wie die Eltern und auch wie alle anderen Gemeinden bis dato gearbeitet haben. Wir waren sowas von besonders, ja. Wir waren, wie gesagt, Flower Power. Mittlerweile ist die Power schon langsam flower, ja. Und fühlten uns als was sehr Besonderes. Und leider war diese Haltung auch ein Stück weit, muss ich im Nachhinein sagen, von Hochmut geprägt. Wir waren ja so anders und die anderen Gemeinden, die waren so langweilig. Die waren so, ach Gott, das ist so altbacken, das ist uns irgendwie auf den Zeiger gegangen. Wir mussten was Besonderes sein. Und das war aber nicht immer gut. Wir haben uns zwar so gefühlt, aber wir haben dann also irgendwann mal plötzlich erstaunliche Dinge festgestellt. Und zwar ein Wort Gottes, das mir da in dieser Zeit über den Weg gelaufen ist. Das steht im Hebräer, jetzt muss ich es nochmal wiederfinden, 10 Vers 25. Nein, ich habe mich verirrt, entschuldigt ihr Lieben, vollkommen verirrt. Es ist mir ein Wort Gottes in der Zeit wichtig geworden, da heißt es, ihr seid gesetzt, dass ihr Frucht bringt. Ja, so weit, so gut. Und dann stand da hinten dran ein kleiner Halbsatz, die bleibt. Frucht, die bleibt. Wir haben in dieser Teestube gemerkt, es haben sich ganz viele Menschen zu Jesus gewandt. ihm zugewandt, haben sich bekehrt, haben ein neues Leben angefangen. Viele haben Befreiung erlebt, sind von Drogen frei geworden. Wir haben psychisch Kranke erlebt, die heil geworden sind. Wir haben unglaublich tolle Dinge erlebt. Aber wir haben auch erleben müssen, dass immer mehr von diesen Leuten wieder zurückgefallen sind in das Alte. Die Frucht ist nicht geblieben. Und irgendwann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Wie kann das sein? Und da ist uns dann klar geworden, dass unsere Teestube kein Gemeindeersatz ist. Missionskränzchen sind kein Gemeindeersatz. Hauskreis ist kein Gemeindeersatz, sondern Gemeinde, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist uns damals so deutlich geworden, dass wir uns entschieden haben, wir lösen diese Teestube auf und gehen in eine dieser von uns so verachteten Ortsgemeinden. Weil da sind Menschen, die über viele Jahre treu ihren Glauben gelebt haben. Und wir haben gemerkt, da steckt einfach mehr dahinter. Da steckt einfach mehr dahinter als hinter so einem kleinen Kreis von lieben Christen. Das mag zwar schön sein, das war auch eine angenehme Atmosphäre. Viele von diesen alteingesessenen Gemeinden haben uns auch bewundert, weil wir sind auf die Straße gegangen. Wir haben ganz andere Dinge, neue Dinge gemacht und gewagt. Und es haben sich eben auch viele bekehrt. Viele Gemeinden hatten sich gewünscht, so junge, engagierte, begeisterte Christen in ihren Reihen zu haben. Aber wir haben gemerkt, dieser Kreis alleine, das ist es irgendwie nicht. Das ist und kann keine Gemeinde ersetzen. Und daraufhin haben wir uns gedemütigt, diese Haltung des Hochmuts diesen anderen konventionellen Gemeinden gegenüber und haben beschlossen, wir werden in so eine Ortsgemeinde eintreten. Und das Tolle war, wir sind dann bei den Pfingstern gelandet. Und zwar aus dem Grunde, es gab dann Gemeinden, die meinten, ach toll, dann kommt doch zu uns, dann könnt ihr die ganze Jugendarbeit schmeißen. Da haben wir gemerkt, komische Motivation, in die Gemeinde zu gehen. Die anderen wollten dann, dass wir andere Dinge in ihrer Gemeinde übernehmen, irgendwie Missionsarbeit vorantreiben. Und die Pfingstler, die haben einfach gesagt, kommt zu uns, seid einfach da, in der Gemeinschaft mit uns und mit Gott, und dann wird Gott euch irgendwann zeigen, was ihr tun könnt und tun sollt. Und wisst ihr, da habe ich gemerkt, wenn man die Leute frei lässt, dann wird man sie gewinnen. Wir haben dann die Freiheit gehabt, in diese Gemeinde einzutreten. Das war wunderschön, das zu erleben. Ja, und in dieser Zeit hat dann einer meiner geistlichen Väter zwei ganz wichtige Sachen in mein Leben hineingesprochen. Und zwar, das erste war, verlasse und versäume nicht die Versammlung. Also mein lieber Freund und Bruder war von den Brüdern, die Brüdergemeinde, ziemlich erzkonservativ. Und das war seine Prägung, die hat er mir dann weitergegeben. Und da hat er dann an Hebräer 10, Vers 25 erinnert. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir uns ermuntern und ermutigen, und das umso mehr, als wir feststellen können, dass der Tag des Herrn näher rückt, diesen Ort aufzusuchen. Und dieses Wort hat mich sehr geprägt. Nicht die Gemeinde zu versäumen. Nicht die Versammlung zu versäumen. Und ein weiteres hat er mir dann ans Herz gelegt, und das kommt aus dem Hohelied 1, Vers 8. Halte dich an die Hirten der Herde. Halte dich an die Hirten der Herde. Ein guter Ratschlag. Wir waren alles junge Christen, ein bisschen verwirrt und ein bisschen orientierungslos. Und da hat er gemerkt, wir brauchen einen Hirten, wir brauchen oder mehrere Hirten. Wir brauchen sowas wie eine Gemeinde. Und darum der Rat, halte dich zu den Hirten der Herde. Wir haben diesen Ratschlag, wie gesagt, ernst genommen, sind dann in eine Ortsgemeinde eingetreten und haben uns da richtig wohlgefühlt. Parallel dazu habe ich in dieser Zeit Christen kennengelernt, die 30 Jahre nicht mehr eine Gemeinde besucht haben. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Die haben sich bekehrt in der Mülheimer Bewegung und dann sind sie fortgezogen an einen anderen Ort und haben dann keine Gemeinde mehr gefunden, die dem entsprach, was sie mal kennengelernt haben. Und dann sind die 30 Jahre lang nirgendwo mehr hingegangen. Die haben nur noch von dem sogenannten Kalenderblättchen gelebt. Die haben jeden Morgen so ein Kalenderblättchen gelebt, einen frommen Spruch und eine kleine Ansprache dazu. Und das war ihr geistliches Leben. Und mehr war da nicht. Das war irgendwie traurig. 30 Jahre Christ und fast kein Output mehr. Das hat mich irgendwie schockiert. Wir haben Menschen erlebt, die haben sich bekehrt, sind wie die Raketen abgegangen, geistlich, ja, waren innerhalb kürzester Zeit auf einem geistlichen Level. Da hast du gestaunt. Alle haben von ihnen und mit ihnen geredet. Und dann hast du plötzlich einen Schlag getan und die waren wieder weg. Einfach weg. Ja, wir haben im Lauf unserer 40 Jahre Christsein so viele Menschen erlebt, die ganz begeistert mit Jesus angefangen sind. Und da ist nichts mehr von übrig geblieben. Und das ist wirklich traurig. Ich habe viele Menschen getroffen, die haben mir gesagt, ja, also ich kann auch ohne Gottesdienst, ohne zur Kirche zu gehen, mein Christsein leben. Die allermeisten dieser Menschen, die sind mittlerweile gar nicht mehr dabei. Die sind irgendwie vom Weg abgekommen. Die Sorgen des Alltags haben das alles aufgefressen. Und das ist super traurig, wenn das so läuft. Ja? Wir haben dann gemerkt, das hat damit zu tun, dass diese Menschen sich haben separieren lassen. Die sind aus Gemeinde ausgestiegen und dann sind sie komplett abgestürzt. Und das war mega, mega traurig. Ja, wie gesagt, es war uns aufgefallen, dass wir Frucht bringen sollen, dass die Frucht bleiben soll. Und wir mussten also wirklich sehen, dass es nicht in diesen kleinen Kreisen ist und funktioniert auf Dauer, sondern dass es in Gemeinde funktioniert. Es war dann zum Teil auch ein bisschen beschämend. Ich habe dann in dieser Pfingstgemeinde alte Omas kennengelernt. Ja, die waren sowas von konservativ und so, ja, aus meinen, überhaupt nicht irgendwie, ja, besonders prickelnd. Aber die haben ihr Glaubensleben von Anfang bis zum Ende gelebt. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, eins meiner Lebensmottos war und ist, wer treu bleibt bis zum Schluss, der wird die Krone des Lebens erben. Das habe ich dann in dieser Gemeinde kennengelernt. Das hat mich beeindruckt. Das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, ich will ganz klar Teil einer Ortsgemeinde sein. Es gibt ganz viele gute Gründe, warum man in der Ortsgemeinde sein kann, sein sollte. Einer ist zum Beispiel, dass das der Ort ist, an dem wir Gott gemeinsam anbeten. Gemeinde ist der Ort, wo wir Gott anbeten, wo wir ihm, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, die Ehre geben. Und das ist das, was er möchte. Das heißt ja Gottes Dienst. Wir dienen Gott. Ich habe mich oft gefragt, ja, was kann ich dir Gott dienen? Ich kann ihm dienen, indem ich hier bin und sage, du bist der Herr. Du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist der, der mich herausgerettet hat aus vielen Nöten. Du bist der, der mich durchträgt im Alltag, in allen Sorgen. Und das gefällt ihm. Das ist für Gott wunderbar, wenn wir ihn anbeten. Gemeinde ist der Ort, wo es darum geht, dass wir etwas bringen. Ich weiß nicht, wie eure Einstellung ist, aber das ist nicht der Ort, wo ich hingehe und sage, was bringt mir das? Das ist die falsche Frage. Gemeinde ist der Ort, wo ich etwas bringen kann. Und das war wiederum mein geistlicher Mentor, der mir damals gesagt hat, wenn ihr zusammenkommt, so habe jeder etwas. Jeder bringe etwas. Ein Psalm, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Weisheit, irgendwas. Es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Ja, das ist ein ganz anderer Fokus. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir die Empfangenden sein können. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir was bekommen, aber das ist nicht der Regelfall. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir erfahren, was ist Gottes Wille. Wenn wir uns zusammentun, gemeinsam vor Gott sind, dann redet Gott zu uns und dann zeigt er uns auf, was er mit uns vorhat. Und in der Regel mit uns als ganze Gemeinde, nicht mit jedem Einzelnen, sondern mit uns als Gemeinde. Und ein ganz wichtiger Faktor, Gemeinde ist der Ort, wo wir Korrektur erfahren. Das ist auch ein Thema, was wir nicht so furchtbar gerne hören. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Mensch, der seine Macken hat. Also meine Petra kann das wunderbar bestätigen. Und manche andere durfte das leider auch schon erfahren, dass der Harm auch manchmal ziemlich ungehalten sein kann und unangenehm. Und das ist ein Ort, wo wir Korrektur erfahren. Das ist wunderbar, wenn Leute mir dann sagen, du, hör mal, da hast du falsch gelegen. Ich habe letztens einen Anruf gekriegt, ja, bin ich super dankbar für. Dem ist was aufgefallen, wo ich mal wieder ungeduldig reagiert habe. Und dann hat er mich angerufen und mir auf die Füße getreten. Und ich habe gedacht, preis den Herrn, toll, dass es Geschwister gibt in dieser Gemeinde, die den Mut haben, mir auf die Füße zu treten. Da konnte ich mich nämlich dann entschuldigen und die Sache bereinigen. Wisst ihr, und das ist mir auch ein wichtiger Faktor, wofür Gemeinde einfach gut ist. Ja, und, guck mal, darf ich mal die allererste Folie wiedersehen? Da steht ja noch, ja, also es ist, das eine Thema ist, warum gehe ich dahin? Das habe ich euch versucht ein bisschen zu verdeutlichen, weil das eben dieser wunderbare Ort ist. Aber noch, was hat das eigentlich auf sich? Ja, ich möchte euch nämlich nicht verschweigen, dass es in Gemeinden auch ganz schwierige Dinge gibt. Wir haben eine unglaublich lange und vielfältige Gemeindegeschichte hinter uns, Peter und ich, hat mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Wie gesagt, unsere offizielle Gemeindekarriere fing bei der Pfingstgemeinde an. Dann waren wir in einer Mennonitengemeinde. Wir hatten Kontakt zu Baptisten und Mennoniten und Methodisten. Also wir haben ein Riesenspektrum an Gemeinden erlebt. Und oft habe ich gesagt, Herr, dein Bodenpersonal spinnt. Also ich bin manchmal wirklich verzweifelt. Da gab es dann also Sachen, ja, da war der Pastor der Alleinherrscher in einer Gemeinde. Der hatte eine Vision, eine Idee und die ganze Gemeinde hinter sich hergeschleift, bis die vollkommen fertig waren. Die waren richtig ausgepowert, weil er ständig neue Ideen hatte. Er war halt ein Mensch, der Kraft und Power hatte, aber seine Gemeinde, die kam nicht mehr hinterher. Das war sehr schwierig. Und das ist im Remstal gewesen. Und ich kann euch sagen, das Tolle ist, dieser Pastor hat eines Tages Buße getan und hat gesagt, ich habe meine Gemeinde vor meine Idee gespannt. Das war das allererste Mal, dass ich erlebt habe, dass jemand da umkehrt. Und die Gemeinde ist danach wieder gewachsen. Die Leute sind zur Ruhe gekommen, sie durften ihr Tempo finden und das entdecken, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, und mussten nicht mehr das tun, was der Pastor meinte, dass die Gemeinde machen müsse. Das fand ich also sehr, sehr, sehr schön, dass es sich geändert hat. Ich habe auch Gemeinden erlebt, wo der Pastor sehr schwach war. Es war auch nicht ganz leicht, ja, weil eigentlich hatte die Gemeinde Hilfe gesucht und Unterstützung und Ermutigung und eigentlich mussten sie dann ihren Pastor tragen. Ich habe das Gegenteil erlebt, dass die Gemeinde extrem störrisch war, dass da ganz viel Widerspenstige waren, die haben es den Leitern schwer gemacht. Das ist auch eine Realität im Reich Gottes, ja, dass manchmal die Leiter verzweifeln an ihrer Gemeinde. Das war auch nicht schön. Ich habe erlebt, dass es ungeklärte Konflikte gab in Gemeinden, ganz viel Streit und Zwist und Zwietracht. Ich habe erlebt, dass sehr viel Unvergebenheit da war, alte Geschichten, die nicht bereinigt worden sind und wo einfach keine Vergebung war. Und da hat dann die ganze Gemeinde darunter gelitten. Und wie gesagt, ich habe dann oft gedacht, Herr, dein Bodenpersonal, ich weiß gar nicht, wie du das aushältst. Ja? Also ich habe dann manchmal gedacht, ich würde ja reinhauen. Wenn ich Gott wäre, würde ich draufhauen. Aber preis den Herrn, Harm ist nicht Gott. Und Gott hatte es anders im Sinn und er hat auf die Menschen eingewirkt. In vielen Fällen ist dann Buße passiert, Umkehr passiert und da ist neues Leben eingezogen. Ja, als ich das alles so angeschaut habe, habe ich als junger Christ leider eine Entscheidung getroffen, die ich ein bisschen bedauere heute. Ich bin nämlich nicht zu einer Bibelschule gegangen, obwohl mein Herz eigentlich da so ein bisschen geschlagen hat. Aber ich wollte nicht in die Hände von Menschen fallen. Also ich hatte mir dann angeschaut, wie die Gemeinden so funktionieren und dann dachte ich, nee Herr, also von solchen verrückten Leuten möchte ich nicht abhängig sein, vom Gehalt her und überhaupt, ja, auch emotional. Und hab dann irgendwie da Abstand genommen. Und in dem ganzen Betrachten von diesem ganzen Wahnsinn, von diesem alltäglichen Wahnsinn, habe ich aber immer wieder diese zwei Worte von meinem geistlichen Mentor vom Anfang im Ohr gehabt, nämlich halte dich zu den Hirten der Herde und verlasse und versäume die Versammlungen nicht. Ja, und an der Stelle ruhig nochmal wiederholend, Internetgottesdienste sind schön, aber sie ersetzen auch diese Ortsgemeinde nicht. Das müsst ihr einfach wissen. Eine Ortsgemeinde ist durch nichts zu ersetzen. Wir haben übrigens auch festgestellt, Ein Hauskreis, den kann man ruhig mal zumachen, das ist kein Drama. Aber wenn man eine Gemeinde zumachen muss, das ist ein Drama in der geistlichen Welt. Darum ist Gemeinde so extrem wichtig. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Part, den ich euch auch noch ans Herz legen möchte. Gemeinde ist der Leib Christi. Und da können wir jetzt mal auf die Folie springen. 1. Korinther 12. Genau. Also das ganze Kapitel Korinther 12, das ist ein Muss, das müsst ihr einfach mal studieren. Ich kann das ja heute Morgen nicht mit euch hier durcharbeiten, will ich auch nicht. Aber ein paar Dinge. Also, das Reich Gottes oder die Gemeinde, die Ortsgemeinde wird verglichen auch mit einem Körper. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht und andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Also Gemeinde Gottes ist der Leib Christi und besteht eben aus vielen Gliedern. Und eins davon bist du, eins davon bin ich. Ein ganz wichtiger Gedanke, der Gemeinde ist der Leib Christi. Und dann möchte ich euch mit der nächsten Folie nur ein paar wichtige einzelne Verse rausgreifen. Eins ist 12, Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Also es ist ganz klar, wir alle sind ein Teil des Leibes und Gott hat uns eine Aufgabe zugewiesen. Eine große oder eine kleine. Für mich ist es vollkommen egal, ob einer hier steht und predigt oder Anbetung macht oder die Toilette putzt. Da ist kein Unterschied, ja? Weil was wir haben, bekommen wir sowieso von Gott geschenkt und da braucht sich keiner irgendwas einbilden. Aber wenn das mit dem Kloputzen nicht funktioniert, dann nützt es mit der Predigt auch nicht viel. Wenn ihr hinterher das Gefühl habt, aus diesen Räumen flüchten zu müssen, weil das alles so dreckig ist, dann ist die ganze schöne Predigt auch wertlos. Viel unter Umständen. Und deswegen, jeder hat einen Teil zugewiesen bekommen und es geht eigentlich darum, dass jeder von uns diesen Teil für sich entdeckt und den auslebt. Und in 12, Vers 21, da steht, das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Auch eine Haltung, die immer wieder mal vorkommt in Gemeinde, dass man plötzlich sich autark macht und sagt, ich brauche die anderen gar nicht. Hier steht was anderes. Hier steht ganz klar, dass wir gebraucht werden und dass jeder seinen Platz einnehmen muss. Und dass, wenn man sagt, ich bin Auge, dann kann ich nicht einfach sagen, ich mache nicht mehr mit. Dann ist nämlich der Leib Christi blind. Halbblind zumindest mal. Ja? Wenn der Fuß nicht mehr mitmacht, dann humpelt alles. Geht nicht. Ich muss da meinen Platz einnehmen. Ich kann nicht einfach sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, wir brauchen uns alle. Vielleicht bist du in der glücklichen Lage, dass du im Moment nicht viel Hilfe brauchst, aber es kann auch sein, dass es dich mal trifft und du bist heilfroh, wenn jemand aus der Gemeinde dir helfen kann, ganz praktisch oder auch einfach nur vorbeikommt, dich ermuntert und dich tröstet in deinem Elend, was immer du gerade erlebst. Ja, wir brauchen einander. Ja, ich brauche die Leute, die Musik machen. Ich bin vollkommen unmusikalisch und ich bin so dankbar, wenn da welche sind, die Musik machen können und das auch gerne machen. Und dann freue ich mich, ja. Die nehme ich mit in Gottes Gegenwart. Und da kann ich Gott die Ehre geben, aber alleine könnte ich das nicht, ja. Viele andere Dinge, jeder hat so seine Gabe. Und ich möchte euch allesamt ermutigen, euren Weg zu finden und euren Weg zu gehen. Jetzt in modernen Zeiten bist du vielleicht einer, der sich um Videotechnik kümmert, um Tontechnik kümmert. Andere basteln hinten und an unserer Rückwand, bauen da mit ihr Muckis und Verstand, dass es schön wird. Ja, so kann jeder seine Gaben finden und ausleben. Und ein letztes zu dem Thema 12, Vers 26 noch einmal zurück. Eine Folie zurück. 12, Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Das habe ich schon gesagt. Wenn ein Teil leidet, leiden alle mit. Sollte zumindest so sein. Und ich möchte euch einladen, dass ihr einen Blick habt für die Mitglieder, Mitgeschwister, ja, dass wenn einer leidet, dass wir wie ich dann auch mitleiden und dass wir da sind, dass wir trösten. Und dann, wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass für Freude. Also wenn irgendeiner aus unserer Gemeinde was Schönes macht und dafür geehrt wird, dann dürfen wir anderen uns mit ihm freuen. Wir brauchen dann übrigens nicht neidisch zu sein, wir dürfen uns mit ihm freuen. Und das ist ein Wesensmerkmal von Freundschaft. Ja? Freunde freuen sich mit einem, wenn man was Schönes erlebt, wenn man was Schönes geschenkt bekommt. Manche sind neidisch, das sind dann aber keine Freunde. Gut, ja. Was ist für mich so das Fazit aus der ganzen Geschichte? Aus dem, was ich mit Gemeinde erlebt habe über die vielen, vielen Jahre. Das ist erstens, wir sind eben alle Glieder am Leib Christi. Gemeinde ist keine Privatveranstaltung, sondern Option. Kann ich hingehen, kann ich auch nicht hingehen. Das ist ganz wichtig. Wir sind Glieder an diesem Leib. Und der nächste Satz. Alle sind wichtig. Ihr Lieben, wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Auch der Blinddarm ist wichtig. Wir verstehen zwar vielleicht nicht, warum er da ist und wozu er gut sein soll, aber ich habe so gerüchteweise gehört aus der medizinischen Welt, dass man dahinter gestiegen ist, wer sehr früh den Blinddarm verloren hat, der ist empfindlicher auf Infektionskrankheiten. Also ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß nur eins, Gott hat ganz bestimmt keinen Unfall gebaut, als er den Blinddarm vorgesehen hat in unserem Körper. Ich gehe davon aus, dass er einen Sinn hat, nur dass wir ihn noch nicht so ganz verstanden haben. Für mich ist es jedenfalls klar, wenn einer sich hier als Blinddarm fühlt in dieser Gemeinde, ach, ich bin ja nicht so wichtig. Doch, du bist wichtig. Doch, du bist wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig, und ob klein oder groß. Und die Größe spielt sowieso keine Rolle, denn wir kommen nicht in den Himmel, weil wir so Tolles geleistet haben, weil wir schön gepredigt haben oder schön gesungen haben, sondern wir kommen in den Himmel, weil er uns erlöst und befreit hat. Das ist ein Geschenk. Und das Geschenk ist für einen, der wenig beisteuern kann, genauso groß wie für einen, der viel beisteuern kann. Jemand, der viel beisteuern kann, von dem wird sogar noch viel erwartet. Der wird viel in die Verantwortung genommen. Es ist eigentlich andersrum. Wer wenig bringt, von dem erwartet Gott auch nicht viel. Weil er hat im Leben nicht viel gehabt, konnte deswegen nicht viel bringen. Und Gott ist barmherzig und er sieht das und er weiß das. Wenn du also wenig zu bringen hast, versteck dich nicht. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Du bist ein Teil dieser Ortsgemeinde. Und du bist wichtig. Und ja, wenn vielleicht auch andere Leute dich nicht richtig sehen und wahrnehmen und dich nicht wichtig nehmen. Du bist wichtig. Und ich persönlich möchte das lernen, dich dann auch ernster zu nehmen, dich wichtig zu nehmen. Und darum sage ich das. Wer das Klo putzt, ist für mich auch wichtig. Ja? Wer den kleinsten Dienst macht in dieser Gemeinde, ist für mich auch wichtig. Und da gibt es keine Wertigkeit. Da gibt es keine Wertigkeit. Gott freut sich über jeden, der treu ist, der seine Sache macht. Also von daher, auch wenn du dich als Blinddarm fühlst, du bist ein Teil dieses Leibes. Und wir brauchen einander. Ja, wir brauchen einander. Manchmal ist auch ein Starker schwach und liegt da nieder und ist heilfroh, wenn ihn denn einer anruft, wenn ihn denn einer tröstet. Ich habe letztens jemand angerufen, der immer für alle da ist. Und der war ganz platt, dass ich ihn anrufe. Und dann habe ich gesagt, ja, auch Starke brauchen manchmal eine Zusage. Und der war so dankbar, dass ich ihn angerufen habe. Dann habe ich so gedacht, das ist klasse. Ja. Da habe ich auf das leise Reden Gottes gehört. Und dann habe ich feststellen dürfen, das war's. Das war genau das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wir brauchen einander. Aber wir sind auch nicht der Nabel der Welt. Also manchmal laufen wir ja auch rum und denken, ja, es muss sich alles um uns drehen. Wir sind beleidigt, wenn man unsere Stimme nicht so hört, wenn wir nichts zu melden haben, wenn wir nicht zu Wort kommen. Oder dass wir nicht die richtige Rolle spielen, die, wo wir meinen, die wir spielen sollten. Ja, Gott hat sich vielleicht auch was ganz anderes vorgestellt, aber das habe ich nicht ganz gehört. Ich jedenfalls habe das Gefühl, ich werde nicht hier so ganz ernst genommen. Ich möchte dir dann an der Stelle sagen, wir sind nicht der Nabel der Welt. Es geht nicht um uns Einzelne. Es geht um diesen Leib. Es geht um den Leib Christi. Wir sollten viel mehr von diesem Leib her denken und daran denken, dass wir auch für andere da sind, dass wir eben Fuß sind oder Hand oder Auge und dass wir von daher das tun, was Gott uns aufs Herz legt. Ja, und das Letzte, das hat der Stefan Lingold in diesem ersten Prozess mit uns ja auch mal gesagt, er musste lernen, dass die Gemeinde nicht seine Gemeinde ist. Und das müssen wir auch, ja. Die Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde und der Leib ist nicht unser Leib, sondern es ist der Leib Jesu und es ist die Gemeinde Jesu. Ja, dass wir uns da auch richtig verorten und wissen, es geht darum, Teil von diesem Leib Christi zu sein, der sich hier in Heidelberg konkretisiert, in verschiedenen Ortsgemeinden. Und eine davon ist die FEG Heidelberg. Und ich möchte euch an dieser Stelle Mut machen, eure Stellung einzunehmen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr ganz neu und vielleicht noch viel tiefer als bisher begreift, dass ihr Glieder an diesem Leib seid, dass ihr Mitglieder seid, dass ihr das viel tiefer verinnerlicht. Ja? Das ist kein Karnickelzüchterverein hier, das wissen wir ja. Ne? Aber dass wir so in der Tiefe merken, das ist ein Leib, ein ganz organischer Leib und da sind wir ein Teil davon. Ich wünsche euch, dass ihr euren Platz innerhalb von diesem Leib erkennt und wisst, aha, Gott möchte, dass ich dieses oder jenes tue und dass ihr das wirklich auslebt, dass ihr da mutig voranschreitet und euren Platz einnehmt. Da müsst ihr vielleicht auch manchmal Minderwertsgefühle überwinden, wenn euch eine Stimme sagt, du hast da sowieso nichts zu sagen, du bist eh nur ein kleines Licht. Das sind Lügen. Das sind Lügen, die euch eingeredet werden. Ihr seid ganz wichtig und ihr seid es wert, entdeckt zu werden. Ihr seid es aber auch wert, dass ihr eure Stellung einnehmt. Ihr müsst euch auch selber wertschätzen und annehmen und eure Stellung einnehmen. Und ich wünschte, dass wir allesamt, da schließe ich mich echt mit ein, mehr merken, mehr unsere Mitglieder, die neben uns sitzen, links und rechts, vorne und hinten, dass wir uns deutlicher wahrnehmen, dass wir wirklich merken, ah ja, das ist derjenige, der hier für dieses Thema steht. Aber das ist aber auch nicht nur der hier diesen Dienst macht, sondern das ist auch eben der Thorsten und der Fritz und der Walter und die Karin. Und so, versteht ihr, was ich meine? Dass wir den anderen wahrnehmen als Person und auch in seiner Stellung innerhalb dieses Gliedes, dieser Gemeinde. Dass wir verstehen, was ist sein Dienst und dass wir ihn darin unterstützen und ihn darin fordern und fördern. Ja, also es gibt noch so viel zu entdecken und ich kann euch sagen, nach über 40 Jahren Christsein, ich habe es nie bereut, mich ganz klar zu Ortsgemeinde zu bekennen und zu stellen. Auch wenn es oft schwierig war und ich wirklich manchmal verzweifelt war, aber ich habe immer diese Ratschläge meiner geistlichen Väter eingehalten. Halte dich an die Hirten der Herde und versäume und verlasse die Versammlung, die Gemeinde nicht. Wenn du das tust, dann kann ich dir sagen, wirst du leben. Du wirst Leben erleben und du wirst Ermutigung erfahren. Du wirst auch manche negativen Dinge erfahren. Aber darin kannst du auch wieder was lernen und wachsen. Du kannst wachsen in Vergebung und in Barmherzigkeit. Ich kann euch nur sagen, es hat sich gelohnt und ich werde weitermachen. Bis zum Schluss. Haltet fest an dem, was ihr bekommen habt. Amen.